Ich lese uns das Predigtwort. Im Markus-Evangelium steht es Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Jesus fing an, zu den hohen Priestern und Schriftgelehrten in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, den schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ihr Lieben, wer ein Echo hört, der muss die Ohren spitzen, der muss genau hinhören. Und mit unserem Predigtwort hören wir ein Echo. Jesu wurde vor 2000 Jahren gesprochen und wir hören den Widerhall. Und den Zuhörern damals, die Jesus hörten, ging es genauso. Denn sie vernehmen in Jesu Worten auch ein fernes Echo. Jesus greift mit dem Weinberggleichnis auf eine seinen Hörern bekannte Geschichte zurück. Jesus hat sich Worte und Bilder des Propheten Jesaja geliehen. Die wurden 800 Jahre vor Jesus gepredigt. Also Jesus zitiert eine alte Prophetenautorität. Und wer zitiert? Der bringt Geschichte ins Spiel. Wer zitiert, sagt damit seinen Zuhörern, schaut mal zurück. Schaut auf die Alten und die Väter. In die Geschichte blicken. Wir sind uns im Großen und Ganzen darüber einig, dass ein Blick in die Geschichte wichtig, ja, für die Gegenwart und Zukunft unerlässlich ist. Das gilt für die Politik, die Kirche und auch für jeden Einzelnen. Damit sich eben die alten Fehler und die Irrwege nicht immer und immer und immer wiederholen. Also um Zukunft zu haben, muss man auf vergangene Wege blicken. Und in diesem Sinne verstehe ich den Ansatz Jesu. Es geht ihm, wenn er von der Vergangenheit erzählt, um die Zukunft. Und deshalb schaut er mit ihnen in die Glaubensgeschichte der Altvorderen. Und das hören sie, aha, der Weinbergbesitzer, das ist der Gott Abrahams. Und der Pachtvertrag, das ist der Bund am Sinai mit den 10 Geboten. Und die Pächter, das ist das erwählte Volk Israel. Und die Zuhörer, die nicken und die gehen innerlich mit. Und dann blicken sie während des Hörens auf die Schuldgeschichte ihres eigenen Volkes und sie seufzen und sagen, ja, das ist wohl wahr, die Propheten, die hatten einen schweren Stand. Den Mahnern der Liebe Gottes, des Friedens und der Gerechtigkeit, denen erging es oft nicht gut. Und diese Bilder stehen den Zuhörern bei den Worten Jesu vor Augen. Als er sagt, den einen schlugen sie auf den Kopf und den anderen schmähten sie, den einen töteten sie und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Jesu Schilderung der Pächter, dieses wirklich krasse Unrecht, was da geschieht, das drängt einen förmlich dazu, sofort Stellung zu beziehen gegen sie. Aber wir halten uns erstmal noch zurück und wir hören Jesus weiter zu. Denn jetzt wechselt sozusagen für die Zuhörer die Perspektive, die Sichtweise. War bisher der Weinberg und das Tun der Pächter im Blick, wird jetzt der Fokus auf den Besitzer gerichtet. Jesus fährt fort, der Besitzer hatte noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Er schickt seinen einzigen geliebten Sohn. Also, der Mann ist blind. Der macht sich Illusionen, der verschließt die Augen vor der Realität. Wie kann denn der immer noch an das Gute im Menschen glauben? Also kann sein, dass Menschen blind sind, dass sie sich Illusionen machen, an das Gute im Menschen glauben. Aber Gott, Jesus redet ja bei dem Besitzer von Gott. Warum schickt der Besitzer Gott seinen einzigen geliebten Sohn in diese Mördergrube? Jesus unterstellt Gott nicht, dass er blind ist und sich Illusionen macht. Und wir unterstellen das ja Gott auch nicht. Gott weiß, was er tut. Aber damit hat sich jetzt auch eine aufdringliche Frage in den Raum gestellt. Was bewegt denn Gott, auf diese Art und Weise vorzugehen? Wieso hat er sich denn das bieten lassen? Warum ist der Pachtvertrag nicht schon längst gekündigt? Da wären nämlich viele seiner Knechte noch am Leben und viel Unrecht wäre nicht geschehen. Jesus stellt uns vor Augen, dass Gott an seine Grenzen kommt. Er erzählt, dass der Mensch Gott Grenzen setzt. Jesus erzählt hier von den Niederlagen Gottes. Gott beißt sich am Menschen die Zähne aus. Oder etwas emotionaler gesagt, der Mensch bricht Gott das Herz. Und so verstehe ich auch, und es ist für mich einsichtig hier, warum er seinen Sohn dahin schickt. Warum? Er hat ein gebrochenes Herz. Davon erzählt übrigens die ganze Bibel. So beginnt das Alte Testament. Vom gebrochenen Herzen Gottes. Und wir sehen, wenn wir lesen und lesen und lesen, da sehen wir, diese Geschichten erzählen alle von dem verzweifelten und zornigen Ringen Gottes um seine geliebten Menschen. Und da wird uns erzählt, Gott erleidet eine Niederlage nach der anderen. Im Garten Eden, am Turmbau zu Babel, nach seiner Reue nach der großen Sintflut, da steht, und es gereute ihn, dass er das getan hatte. Und dann wird uns erzählt, die Wüstenwanderung, sein Zürnen und Sorgen um das Volk Israel in der Wüste, dann im gelobten Land. Und wenn das Volk ungehorsam war, er schickte Kriegsheere gegen sein Volk, er ließ die Städte und den Tempel in Brand setzen, er schickte sein Volk in Gefangenschaft, er befreite es wieder. Er hat gerufen, gemahnt, gelockt, gedroht. Aber was er gewinnen wollte, wird uns erzählt, hat er nicht gewonnen. Das menschliche Herz. Und wer glaubt, der nimmt auch irgendwie Anteil an Gott. Und wer Anteil nimmt an Gottes Geschick, also wer mit in die Geschichte schaut und nachfühlt, mitfühlt, was da alles passiert ist, dem begegnet Trauer. Der fühlt den Schmerz Gottes. Trauer und Anteilnahme und Mitgefühl, wenn die sich entfalten dürfen, die haben immer eine verändernde Kraft. Trauer, das ist der Abschied von einem alten Weg. Und Jesus will nämlich, als er diese Geschichte, diese von diesem krassen Unrecht erzählt, Jesus will seine Zuhörer in die Trauer führen und auf diese Weise, dass sie trauern, dann auf einen neuen Weg. Sie sollen sozusagen trauern, indem sie in die Geschichte blicken, und da sollen sie auf die Vergangenheit ihres Volkes schauen und sagen, und sie sollen trauern über so viel verpasste Liebe, über so viel verschmähte Gemeinschaft mit ihrem Gott. Denn es ist möglich, in der Kraft der Trauer einen neuen Weg einzuschlagen. Und die Frage an diesem Punkt für die Zuhörer ist, wird sich diese stille Energie von Trauer und Schmerz in Kraft für einen Neuanfang verwandeln? Und deshalb weist Jesus in die Vergangenheit, eben um seinen Zuhörern einen Weg in die Zukunft zu öffnen. Denn ich glaube nicht, dass Jesus ihnen, als er von diesen gewalttätigen Pächtern erzählt, eben bloß seine Analyse präsentieren will, wie böse und wie verdorben sie sind. Und dass Jesus dann von der Mordabsicht der Pächter erzählt, dass sie den Sohn umbringen wollen, da will Jesus seinen Zuhörern ja auch nicht hintenrum sozusagen eine Mordabsicht, einen Mordplan unterstellen. Das liegt überhaupt nicht im Interesse von Jesus. Denn Jesus redet als Seelsorger. Er will seine Zuhörer auf konkrete Gefährdungen hinweisen und sagen, ungefähr so, ich erzähle euch das jetzt. Und ihr Lieben, wenn diese alte Geschichte von Gier und Blut und haben wollen, wenn das immer so weiterläuft und wenn ihr keine Trauer habt, gar nichts über die abgewiesene Liebe Gottes, dann, das ist die Gefährdung, dann wird es genauso weitergehen. Und wisst ihr, was dann passieren wird? Wenn dann Gott seinen Messias schickt, dann wird bei niemand Umkehr zwangsläufig Folgendes mit dem Messias geschehen. Er erzählt, die Weingärtner aber sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lass uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Das geht zu weit, sagen wir sofort. Das geht zu weit, sagt der Weinbergbesitzer. Das geht zu weit, sagen auch die Zuhörer Jesu damals. Also Betroffenheit auf allen Seiten. Aber warum sind wir, oder ich sag's mal ein bisschen zögerlicher, warum bin ich betroffen? Das hat seinen Grund. Diese Geschichte bewirkt einen Widerhall. Ich höre durch diese Geschichte hier drin ein Echo. Ich erkenne dieses Echo in mir, das sind Töne von Gier, Neid und Habenwollen. Als ich mit 16 Jahren meine Lehre als Klempner begann, da kam ich zu so einem alten Privathandwerker, der hatte überhaupt keine Gesellen mehr, die sind sofort alle abgehauen, wenn die eine Weile dort waren. Und der hat mich sozusagen nicht nur gestriezt, wie mein Lehrling schritt, sondern der hat mich Tag für Tag gedemütigt. Ich war denn seine Fußmatte. Ich kam aus einer heilen Welt. Und nach meiner anfänglichen Verwirrung, was jetzt hier eigentlich passiert, entwickeln sich in mir Gefühle von Angst und Hass. Und dann stiegen so Gedanken empor, ach, wenn der heute, ich war eher in der Werkstatt, musste heizen und sauber machen, wenn der heute einen Unfall hätte und nicht wiederkäme, dann wäre ich den los. Einem Menschen etwas Böses oder gar den Tod wünschen, ist das etwas anderes als hier in unserer Geschichte? Wir gehören zum Leib Christi. Wir haben eine Geschichte von 2000 Jahren. Und was hat dieses haben wollen, diese Gier, dieser Neid für ein Blutvergießen angerichtet? Was ist da alles Furchtbares geschehen? Und wir blicken auf unsere eigene Geschichte. Was fühlen wir? Fühlen wir Schmerz und Trauer, Betroffenheit im Betrachten der Kirche Jesu? Es könnte etwas verändern. Wir schauen auch auf unsere eigene Lebensgeschichte und vielleicht wird in der Trauer über all dem uns etwas klarer, deutlicher, wo wir vielleicht im persönlichen oder auch im Gemeindeleben in der Kraft der Trauer und Anteilnahme einen neuen Weg betreten müssen, weil sich sonst Unheilvolles wiederholt. Ihr merkt, ich habe einen Sprung gemacht. Erst war das Volk Israel der Weinberg und die Pächter und jetzt habe ich uns sozusagen dazu getan. Auch wir sind im Bund, wir sind Weingärtner. Ja. Und da wird uns weiter berichtet, die Zuhörer damals, die haben sich keinesfalls zur Trauerarbeit bewegen lassen. Sie fühlen sich ertappt, getroffen, angeklagt und sie machen dicht. Und aus dem Grund, das ist der Grund, warum Jesus sterben musste. Aus dem Grund, weil sie dicht machen und nicht trauern wollen, geht die alte Geschichte weiter. Es passiert wieder Gewalt. Sie wollen, uns wird erzählt, während sie ihm zuhören, wollen sie den Redner zum Schweigen bringen. Und jetzt das Entlarvende, fast Komische. Selber wollen sie Gewalt anwenden, aber haben Angst, selber Gewalt zu erleiden. Das ist doch komisch. Da steht hier, sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Na, auf wen denn sonst? Jesu harte Worte sind keine Anklage, aber sie sind eine klare Ansage. Er sagt, Leute, das lehrt uns die Geschichte. Und jetzt in der Gegenwart liegt eine konkrete Gefährdung vor. Und das betrifft euch. Was sagt ihr dazu? Und sie könnten ihm jetzt antworten, also Jesus, du spinnst, das ist doch völlig anders. Oder sie könnten vielleicht auch sagen, verstehen wir nicht? Erklären Sie das mal. Was ist die Gefährdung? Oder sie könnten sich mehr öffnen und sagen, was müssten wir denn tun, damit wir aus dieser Spirale der Selbstbehauptung und Selbstbehauptung und Selbstbehauptung rauskommen? Aber sie verweigern sich. Das fing so schön an mit dem Weinberg, der schöne Weinberg. Und jetzt das. Und da sehen wir, das Predigtwort hat ein ganz starkes Gefälle. Guter Anfang, böses Ende. Und beim letzten Satz, da sind wir am tiefsten, schmerzhaftesten, da sind wir am dunkelsten Punkt. Und der heißt Ende des Dialogs. Es wird nicht mehr geredet. Das ist das Dunkelste, heißt es hier. Und sie ließen Jesus stehen und gingen davon. Jesus stehen lassen. Jesus einfach stehen lassen. Und einfach den eigenen Weg gehen. Jetzt zu uns. Ich bin der Auffassung, dass das biblische Wort, auch hier an dieser Stelle, unser Leben, unsere Seele, unser Miteinander stärken und erneuern will. Das ist immer so, selbst bei richtig verwirrenden oder harten Texten. Aber das geschieht, dass uns etwas durch das Wort geschieht, Veränderung, das geschieht nur unter einer Bedingung. Das vollzieht sich nämlich erst dann, wenn wir vom Zuschauen zum Gespräch kommen. Vorher nicht. Vorher sind wir nur Zuschauer, da gucken wir zu und... Also das Wort heute mit den Weinpächtern, das bietet sich hervorragend als Gesprächspartner an und sagt ungefähr so: Schau doch mal auf die Menschen in meiner Geschichte und stell dich einfach in diese Geschichte irgendwo hin. Dann fängst du an, mit mir zu reden. Also, wärst du gern einer, der dem Weinbergbesitzer beim Anlegen des Weinberges hilft? Oder wärst du vielleicht gern einer der Pächter? Oder würdest du gerne einer der Schriftgelehrten sein, die Jesus zuhören? Oder juckt es dich, auf das Rednerpult neben Jesus dich hinzustellen und mitzuerzählen? Oder würdest du sogar diesen gewalttätigen Pächtern, deinen Kollegen, entgegentreten und ihnen zurufen: Halt, das könnt ihr nicht tun? Oder würdest du dich sogar vor den Sohn des Weinbergsbesitzers stellen, wenn sie ihn gerade packen wollen, und würdest sich davor stellen und rufen: Niemals, wenn ihr das tun wollt, müsst ihr mich auch töten? Oder wärst du vielleicht gern der Geheimberater des Besitzers und würdest dem Weinbergbesitzer raten, statt seines geliebten Sohnes lieber seine Elitentruppen zu schicken und mit den Pächtern kurzen Prozess zu machen? Oder würdest du versuchen, den tiefsten Tiefpunkt dieser Geschichte zu verhindern und würdest den Leuten, die Jesus haben, einfach so stehen lassen, würdest diesen Leuten nachlaufen? Kurz, würdest du dich einmischen? Würdest du Zuschauer bleiben oder Verantwortung übernehmen? Und diese Frage und deine Antwort haben eine sehr tiefe Bedeutung für dich und für unser Miteinander. Und das hat folgenden Grund: weil Jesus lebt. Jesus, der auferstandene Herr, ist jetzt mitten unter uns und mag dieses Predigtwort auch 2000 Jahre alt sein. An einer Stelle tritt es in dieser Stunde direkt an dein Herz heran. Und zwar mit seinem Tiefpunkt, wo es heißt: Und sie ließen ihn stehen und gingen davon. Und du, fragt dich jetzt Christus, und du? Es gibt nämlich viele Spielarten, Christus einfach stehen zu lassen. Es gibt atheistische Spielarten, aber auch fromme Spielarten. Und immer, wenn man Christus stehen lässt, passiert letztlich immer dasselbe. Es passiert Folgendes: Das, was Christus schenken will, wird halbherzig, viertelherzig oder gar nicht angenommen. Seine Gnade, die er uns mit seinem Leiden und Sterben geschenkt hat. Wenn wir das annehmen, in der Kraft der Trauer einen neuen Weg betreten mit ihm, dann erleben Menschen, dass aus heilloser Verstrickung heilsame Bindung wird. Der Weinbergbesitzer hat seinen geliebten Sohn auch in unsere Versammlung gesandt. Und die Frage an dich lautet jetzt: Willst du das, was war, das, was ist und das, was wird, loslassen und ganz Gottes Gnade dich anvertrauen? Nein oder ja? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.